Bewegt durchs Leben. Impuls, der Physio Austria Podcast. Expertise und inspirierende Anregungen. Gestaltet von Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten für Kolleginnen und Kollegen und für alle, die das Thema Bewegung fasziniert.
Jeder nutzt ihn, aber bei jedem sieht er ein bisschen anders aus. Gemeint ist der physiotherapeutische Prozess. Er ist der rote Faden vom Problem bis zum Therapieabschluss. Und damit willkommen zur zweiten Staffel unseres Physio Austria Podcasts. Heuer widmen wir uns unter anderem dem physiotherapeutischen Prozess und in dieser Folge starten wir mit Phase 1 und 2. Dazu begrüße ich zwei Gäste im Studio. Zu meiner Linken Marlene Supper. Du bist Studiengangsleiterin des Bachelor-Studiengangs Physiotherapie an der Hochschule Burgenland. Davor warst du Hochschullehrende. Du bist ebenso Praktikumskoordinatorin und machst die Praktikumsbegleitung der Studierenden durch Besprechen des physiotherapeutischen Prozesses im Einzelcoaching. Ebenso unterrichtest du den physiotherapeutischen Prozess und Clinical Reasoning. Zu guter Letzt bist du auch Verfasserin eines internen Dokuments Manual zum physiotherapeutischen Prozess. Willkommen am Podcast, Marlene.
Vielen Dank für die Vorstellung.
Zu meiner Rechten sitzt Julian Edelheim. Er ist freiberuflicher Physiotherapeut in Baden. Er war bis 2022 auch im Reha-Zentrum für Orthopädie und Traumatologie. Seine Spezialgebiete sind Orthopädie, Traumatologie und veränderte Schmerzwahrnehmung. Seit 2019 externer Lehrender am IMC Krems im Bereich Physiotherapie, im speziellen Clinical Reasoning und orthopädische manuelle Physiotherapie. Seit 2018 bist du Präsident des österreichischen Vereins für manuelle Physiotherapie und seit 2022 noch Vorstandsmitglied bei Physio Austria. Hallo Julian.
Schönen guten Tag und danke für die Einladung.
Mein Name ist Stefan Tesch, ich darf durch diesen Podcast führen und bevor wir starten, noch ein paar Worte zum physiotherapeutischen Prozess. Dieser besteht aus vier Phasen. Phase 1, Problemidentifizierung, dazu gehört die Anamnese, die Diagnoseerstellung. Phase 2 ist die Planung, also die Festlegung von Therapiezielen, die Planung der Intervention. Und Phase 3 ist die Umsetzung, eben die physiotherapeutische Intervention, auch Behandlung genannt. Zu guter Letzt Phase 4, die Evaluation, dazu gehört die Reflexion und die Erfolgskontrolle. All dies mündet dann in den Therapieabschluss. So viel mal zum therapeutischen Prozess als Modell. Jetzt gehen wir in die Phase 1 und 2, da gehen wir jetzt in die Tiefe. Zu Beginn einmal an meine beiden Gäste die Frage gestellt, was ist denn das Wichtigste in der Phase 1?
Also das Wichtigste in der Phase 1, die Problemidentifizierung, wo wir die Patienten und Patientinnen kennenlernen, das erste Mal zumeist, ist mal nach dem Administrativen, wo mal ja, der Name, Adresse und Ähnliches aufgenommen werden, eine Aufklärung in meinen Augen, wo den Patienten und Patientinnen erklärt wird, was jetzt auf sie zukommt, damit da einmal so diese erste Hürde gebrochen ist oder das Eis gebrochen wird. Und auch klar ist, worum es geht im physiotherapeutischen Prozess. Und ich versuche dann, diesen auch ein bisschen anzureißen und genauer zu beschreiben, damit die Personen wissen, was auf sie zukommt. Danach geht es dann bereits darum, dass wir das Hauptproblem versuchen zu identifizieren und einmal eine Anamnese beginnen. Und da ist so ein bisschen der Zugang, wie man dann die Fragen stellen kann, für mich ein wichtiger, um da ein möglichst klares Bild einmal zu bekommen.
Ja, es geht um die Kommunikation. Marlene, wie sind deine Erfahrungen?
Genau, ja. Also ich hake jetzt noch ein bisschen vorher noch einmal ein. Du hast gesagt, auch so um den Patienten einmal überhaupt erklären, was kommt auf ihn zu. Das finde ich ganz wichtig, dass man mal generell so die Rahmenbedingungen überhaupt erklärt, weil man kommt als Patient hin oder als Patientin hat keine Ahnung, was da jetzt eigentlich passiert, damit man einmal weiß, wie läuft das Ganze überhaupt ab, in welchen regelmäßigen Abständen kann ich kommen, macht es Sinn, dass ich komme und so weiter. Also dass einmal das anfangs geklärt wird. Und ja, ganz wichtig auch so mal dann diese Icebreaker-Fragen. Ja, es ist einmal, damit sich der Patient einmal wohlfühlt, wenn man reingeht, dass man mal irgendeine Frage stellt, sind sie gut hergekommen, wie war das Wetter heute, dass der mal reinkommt, sich angekommen fühlt und dann sind wir eh dort bei der Kommunikation. Ich starte mit der Anamnese und da ist es dann einfach ganz wichtig, dass ich dementsprechend gut kommunizieren kann, eben mit der betroffenen Person und in den physiotherapeutischen Prozess quasi hineinstarte.
Es gibt ja auch Unterschiede, nicht jeder Patient ist gleich. Wie geht man da vor?
Das ist richtig. Ich versuche dann auch immer Mitgebrachtes einmal mit einzubinden. Das heißt, etwaige rezente Befunde einmal auch mich dem zu widmen und einmal einen Blick drauf zu werfen. Wie relevant das dann für den therapeutischen weiteren Prozess ist, ist dann die Frage. Das kann man dann auch kommunizieren und versuchen darzustellen, wie dann auch der Zusammenhang vielleicht zu dem klinischen Untersuchen und dem klinischen Bild, das wir dann versuchen zu finden und das Muster, das wir vielleicht versuchen zu identifizieren, herzustellen. Und das Hauptproblem zu identifizieren ist dann manchmal ein bisschen eine Schwierigkeit, weil einfach nur nach einem Problem zu fragen, das ist so eine Frage, die ich so als Erfahrung mitbringe jetzt, schwierig beantwortet werden kann. Und da finde ich das ganz praktisch, einen Alltagsbezug herzustellen und zu fragen, wenn man so seinen aktuellen Beschwerdestatus sich überlegt und Einschränkungen, die aktuell vorhanden sind, wie man dann seine Einschränkungen im persönlichen Alltag beschreiben würde und das Hauptproblem beschreiben würde. So gehe ich ganz gern ran, um da gleich mal so den Fokus auf Aktivität und den Alltag des Patienten oder der Patientin zu legen.
Genau, man fragt dann oft die Patienten halt, na, was ist denn dein Hauptproblem? Und die Antwort ist halt dann meistens, naja, es tut weh, ich habe Schmerzen. Und dann ist es halt wirklich wichtig, nachzufragen, ja, wann tut's weh, wo tut's weh, wie tut's weh, eben auch, was im Alltag schränkt dich einfach am meisten ein, damit ich das wirklich mal herausfinde, weil genau dort muss ich dann eben auch ansetzen. Und was ist dein Ziel? Warum kommst du überhaupt zu mir in die Therapie? Weil von jeder betroffenen Person wird das Ziel sein, ich will wieder so sein wie vorher. Ja, aber was genau ist denn dein Hauptproblem? Was soll wieder so sein wie vorher? Ist es, dass du wieder selbstständig aufs WC gehen kannst oder ist es, dass du selbstständig wieder 10 Kilometer laufen kannst? Ja, selbstständig gehen kann bei jedem die Antwort sein, aber beim Orthopatienten sind das die 5 Kilometer und beim Neuropatienten sind das die 5 Meter einfach ins Bad hinein. Also wirklich patientenzentriert zu sehen und ganzheitlich zu sehen und individuell einfach zu sehen, also diesen Unterschied. Wenn wir beim Hauptproblem und beim Hauptziel eben sind. Voran geht hier natürlich wirklich die Anamnese, also die Sozialanamnese mal erheben. Und das ist nicht, weil ich neugierig bin und wissen will, was sind deine Hobbys, was ist dein Beruf, wo lebst du, wie lebst du, sondern das sind einfach Daten, die ich wirklich erheben muss, damit ich weiß, wie ich dann meine Therapie dementsprechend wirklich nachher eben ansetze.
Ich nehme an, die Zeit ist auch knapp, in einer ersten Einheit alles zu erfahren und man sollte ja auch nicht nur reden in der ersten Einheit, sondern auch zu einer Behandlung kommen, oder?
Ja, das ist je nach Setting, so wie man immer so schön sagt. Und die unterschiedlichen Fachbereiche, die jetzt auch schon angesprochen wurden, haben auch unterschiedliche Ansätze sozusagen therapeutisch. Wenn wir jetzt den zeitlichen Rahmen hernehmen, dann ist das vielleicht in einem Rehabilitationszentrum von 20 bis 25 Minuten pro Einheit. In der Freiberuflichkeit ist man dann entweder in der halben Stunde oder Dreiviertelstunde bis hin zu einer Stunde Therapiezeit. Das heißt, da hat man dann schon ein bisschen eine Flexibilität nach hinten raus. Was ich von den unterschiedlichen Fachbereichen so aus meiner Perspektive Orthopädie, Traumatologie vor allem sagen kann, ist, dass wir, so wie ich es eingangs schon erwähnt habe, so versuchen, klinische Muster zu identifizieren und zu entdecken. Und wir haben eine Bodychart, also eine Abbildung des Körpers, skizziert auf unseren Befundbögen und zeichnen dann dort mit Abstimmung mit dem Patienten oder in Abstimmung mit dem Patienten die Beschwerdebereiche ein und können uns daran auch orientieren, wie die zusammenspielen und in welchen Situationen, welchen Aktivitäten die dann zum Beispiel auftauchen und wie intensiv sie sich zeigen. Und aufgrund dieses Bildes, das da entsteht, könnte man sozusagen ein klinisches Muster bereits identifizieren und Hypothesen aufstellen. Also was so an vielleicht Struktur dahinter stecken könnte, was da alles hineinarbeiten könnte als beitragende Faktoren, die da dann dieses Problem aufrechterhalten oder die Symptome überhaupt erst provozieren. Und von den Hypothesen, die wir da aufstellen, identifizieren wir dann eine als die primäre sozusagen heraus und können darauf aufbauend einmal die Untersuchung planen und uns in eine funktionelle Untersuchung oder eine Funktionsuntersuchung begeben und die Bereiche des Körpers einmal untersuchen, die wir annehmen, dass das Problem am ehesten, wo das Problem am ehesten reproduzierbar ist.
Lasst uns noch ein bisschen darauf eingehen, vielleicht der Unterschied zwischen Lehre und Praxis.
In der Lehre ist es wichtig, dass wir diesen Bogen da relativ groß einmal drüber spannen, sehr viel Werkzeug mitgeben und versuchen den Studierenden wirklich zu lernen, an viele Faktoren zu denken, viele Hypothesen einfach aufstellen und diese Zeichen und Symptome, die ich auf dem Bodychart eingezeichnet habe, versuchen miteinander zu verknüpfen, was hängt wie zusammen, wie du gesagt hast, diese Zeichen und Muster, klinischen Muster dazu erkennen und diese klinischen Muster dann auch abzuarbeiten in meiner Untersuchung. Und natürlich sind das am Anfang dann sehr viele Untersuchungen, die man vielleicht machen muss, um dann zu sehen, okay, die Hypothese kann ich jetzt verwerfen oder diese Hypothese hat sich bestätigt. Und mit der Erfahrung, die man dann im Berufsleben einfach macht, ist dann einfach auch die Erfahrung und die Routine da, welches Muster bestätigt sich, welches bestätigt sich nicht. Also man wird auch routiniert, okay, welche Untersuchung muss ich auf jeden Fall machen und welche kann ich mal hinten anstehen oder bleibt mal im Hinterkopf. Und falls sich die eine Hypothese nicht bestätigt hat, dann greife ich auf jeden Fall auf die nächste Untersuchung noch einmal zurück, die ich schon eigentlich auch mit eingeplant hätte. Aber in der Lehre werde ich sicher, oder halt die Studierenden werden sicher noch viel mehr einfach ausprobieren und dafür einfach auch viel mehr Zeit benötigen. Ja, also ein Studierender wird nie in 25 Minuten das ganze Schema zu 100% durchlaufen können, ja, weil es einfach dann auch die Erfahrung dazu braucht.
Was eine ganz liebe Kollegin und Mentorin von mir, die ich in meiner orthopädisch-manuellen physiotherapeutischen Weiterbildung kennenlernen durfte, mal gesagt hat, war, was kann ich alles wissen und was muss ich alles wissen? Und das ist so vielleicht auch das, was es trifft, wenn man das Studienleben hernimmt, wo einmal diese Struktur des Befundes gelernt wird, wo dann sehr, sehr viel ins Detail auch gefragt wird, wo erhoben wird, was alles möglich ist sozusagen. Und vielleicht ist der Unterschied zur Praxis dann der, dass mit der Zeit jener mystische Begriff der Erfahrung dazukommt, von dem man am Anfang als Student immer hofft, dass man ihn sofort geschenkt bekommt, der dann einfach irgendwann einmal, wenn sich Situationen in der Therapie wiederholen vielleicht oder wenn dann einfach gewisse Ideen auftauchen, obwohl man noch gar nicht so genau hingeschaut hat und einfach nur die Anamnese sozusagen macht, dann ist so diese Erfahrung, dass was da immer mehr dazukommt. Und je weiter man da kommt, habe ich das Gefühl, desto mehr schrumpft dann dieser Befund zusammen auf das Wesentlichere. Was für mich immer noch wichtig ist, ist dieser ganzheitliche Begriff, der da manchmal aufgenommen wird, wo ich weiß, dass ich als eine Person meinen Fokus immer in eine Richtung lenke und niemals gleichzeitig in alle Richtungen schauen kann. Aber hypothesengesteuert ist das, finde ich, auch legitim zu sagen, das ist jetzt meine Idee und da schaue ich genauer hin. Und wenn da etwas anderes im Hintergrund aufpoppt, dann ist später dann die Flexibilität in der Therapie, das muss nicht mal in der ersten Einheit sein, sondern das kann auch die dritte, vierte oder fünfte Einheit sein oder noch später, wo man dann einen Schwenk in eine andere Richtung macht und vielleicht eine von diesen parallel anfangs aufgestellten Hypothesen mehr in den Vordergrund tritt und dann wieder fokussiert dorthin auch die Anamnese gemacht wird oder die Untersuchung gemacht wird.
Genau, weil ich finde auch, das ist ganz wichtig, dass man diese Hypothesen oder diese Untersuchungen und so weiter im Hintergrund immer behält, weil auch wenn es die gleiche Diagnose ist beim Patienten, es ist aber nicht, das Erscheinungsbild oder die klinischen Zeichen oder das Muster ist trotzdem nicht immer das gleiche. Und ich darf halt nicht in dieses Schubladendenken verfallen. Es ist dieser Patient mit der Diagnose, den behandle ich mit dem und dem, weil das hat bei den anderen Patienten auch gut geholfen, ja. Sondern ja, es kann schon sein, dass es das Gleiche ist, weil ich diese Erfahrung schon gemacht habe und trotzdem ist es daher umso wichtiger, in der Lehre oder halt in der Anfangszeit dass man all diese Untersuchungen trotzdem durchführt, trotzdem macht, weil es kann ja sein, dass genau der eine Patient abbiegt und doch nicht dieses Problem dann hat, was ich ursprünglich vermutet hatte, ja, oder diese Hypothese.
Das heißt, man muss sich nach einigen Berufsjahren dann immer wieder wahrscheinlich an der Nase nehmen und sagen, ich soll nicht schubladisieren, sondern doch alle Eventualitäten mitdenken.
Da bist du jetzt gefragt.
War keine Unterstellung.
Nein. Es ist auf jeden Fall so, dass in gewissen Phasen des Lebens und in gewissen Erfahrungssituationen oder aber auch Weiterbildungssituationen ein gewisser Fokus in eine Richtung entsteht. Und wenn man gerade etwas neu lernt, und das ist gerade anfangs, wenn man da so hineinstolpert in das Berufsleben und dann die ersten Weiterbildungen macht, dann hat einmal, wenn man da über eine spezielle Thematik was lernt, jeder Patient ganz sicher genau dieses Problem. Und das ist etwas, was man mit der Zeit dann lernt, damit umzugehen auch natürlich. Und das ist ja auch nicht falsch, weil therapeutisch können wir trotzdem unsere Parameter aufstellen, die wir erstens untersuchen, zweitens wiederbefunden und dazwischen die Intervention, die therapeutischen Interventionen setzen. Und dort finde ich eines wichtig und ich nehme das jetzt einfach schon hinein. Das Training ist etwas, was essentiell ist, wo wir auch wissen, dass Langzeiteffekte durch Training entstehen. Aber wir Physiotherapeuten und Therapeutinnen haben das große Privileg, wir dürfen hingreifen. Und wir sollten das auf jeden Fall tun, denn auch dafür gibt es gute Evidenz, dass das Hingreifen allein schon ein Punkt ist, so wie wir ganz am Anfang gesagt haben, das Abholen des Patienten, das Einladen, diesen Weg gemeinsam zu gehen, einmal als erstes anzufangen. Dieses Angreifen ist auch so ein bisschen dieses Übertreten einer gewissen persönlichen Grenze noch, wo wir auch als Therapeuten das Einverständnis kurz ab pro forma noch einholen sollten, aber uns dann um dieses Problem, das da gerade besteht, auch körperlich sich zeigt, kümmern sollten und dann das adäquate Training natürlich draufsetzen. Und was ich so in den letzten Jahren mitbekommen habe, dass dann einzelne Übungen extra evaluiert werden, ob sie jetzt effizient sind oder nicht und Studien gesucht werden dazu, dann kann ich nur sagen, erst das Clustering von verschiedenen Tests und das Clustering von Behandlungen und auch das Zusammenstellen von einem Trainingsprogramm, einem persönlichen, ist das, wo wir dann Langzeit, glaube ich, Erfolg haben können.
Ich kann da nur ergänzen, ich denke auch, viele Wege führen nach Rom, vielleicht nicht immer alle Wege, aber viele Wege. Und ob das jetzt das Trainingsprogramm ist, ob das das Fazilitieren ist, weil ich mehr bei dem einen Patienten hingegriffen habe, ob das eine manuelle Technik ist oder ob das irgendeine eine aktive Aktivität ist, die ich gesetzt habe. Es ist halt wieder so wie immer sehr individuell auf den Patienten, muss es halt zugeschnitten sein, damit ich schlussendlich zu dem Ziel komme, das ich halt mit dem Patienten mir auch dann gesetzt habe.
Was sind eure Erfahrungen hinsichtlich des Ansprechens von Defiziten und Ressourcen in der Phase 1?
Genau, der Patient kommt ja immer und hat natürlich ein Problem. Und wenn man ihn halt befragt, dann schildert er natürlich auch nur, was alles nicht geht, wo er eingeschränkt ist, was das Problem ist. Er redet eigentlich immer nur von seinen Defiziten. Und hier ist es natürlich auch wichtig, dass ich als Therapeut oder Therapeutin dann mir mal anschaue oder auch erfrage, ja, aber was sind denn die Ressourcen? Was kannst du noch? Was kannst du gerade noch? Damit ich dann aber auch genau dort ansetzen kann und den Patienten und die Patientin so auf einen guten Weg bringe, wieder das Ziel zu erreichen. Also auch diese positive Verstärkung einerseits, die ich alleine mit der Kommunikation dadurch erreichen kann. Schau mal, du kannst selbstständig mit den Krücken in die Küche gehen, dann schauen wir doch als nächstes, dass wir eine Krücke mal wegbekommen. Ja, und nicht sagen, du kannst nicht selbstständig in die Küche gehen ohne Hilfsmittel. Ja. Und das macht halt natürlich ganz viel mit der betroffenen Person, wenn ich von den Ressourcen spreche, was noch alles da ist, als wie wenn ich negativ spreche, Defizit, was du alles eben nicht kannst.
Zuerst sind wir schon kurz reingeschlüpft, aber jetzt gehen wir offiziell in die Phase 2, in die Planung. Wieder zu Beginn gefragt, worauf kommt es da an, was ist das Wichtigste?
Also man hat in der Anamnese schon sehr viele Informationen vom Patienten bekommen. Man hat beim Bodychart schon sehr viel sammeln können. Da sehe ich auch immer ganz gut auf einen Blick, wo sind die Probleme, ist es Sensibilität, ist das Schmerz, also das habe ich dementsprechend ja auch eingezeichnet. Ich habe das auch gut schon verknüpfen können, meine Hypothesen sind da im Kopf. Und dementsprechend wichtig ist es dann mit der betroffenen Person, dass ich dann die Ziele festlege. Was möchtest du erreichen, nicht ich erreichen als Therapeut, weil ich sehe es aus einem anderen Blickwinkel auch. Ich kenne den Patienten jetzt gerade mal 20 Minuten. Ich habe keine Ahnung, was der vielleicht haben möchte, und der verfolgt vielleicht etwas ganz anderes. Das heißt, dementsprechend wichtig ist es, diese Ziele auch festzulegen. Und dann halt natürlich unterstützen dabei, okay, zerlegen wir das Ziel mal einerseits welch auf die Aktivitätsebene, auf die Partizipationsebene und dann natürlich auch physiotherapeutisch betrachtet auf die Struktur und auf die Funktionsebene. Wo muss ich, bei welcher Struktur muss ich ansetzen, bei welcher Funktion muss ich was tun, damit diese und jene Aktivität dann erreicht werden kann. Und eine weitere Zerlegung ist dann natürlich auch in ein Fern- oder in ein Nahziel oder halt Teilziel auch, weil wenn der sagt, ich will wieder meine 10 Kilometer laufen können, dann weiß ich, dass das nicht in 3 Wochen wieder möglich ist, aber wir setzen uns mal als Ziel, 1 Kilometer vielleicht in einer Woche jetzt zu schaffen.
Die Zielformulierung sollte, wie du es jetzt gerade erwähnt hast, eben messbar sein. Und das ist das, wie wir das im Unterricht auch schön lernen, was nicht immer ganz leicht ist. Und was ich so im therapeutischen Geschehen oftmals erlebt habe auch schon, ist, wenn wir da nicht vorab adäquat eine Zielsetzung gut kommunizieren und mit dem Patienten auch gut evaluieren, wie sehr ist der Patient oder die Patientin von diesem Problem, von dem Hauptproblem auch betroffen, wie sehr beschäftigt das wirklich, dann könnte es sein, dass da die Messparameter nicht zusammenpassen. Wenn ich zum Beispiel als Therapeut denke, dass diese Symptome, weil ich halt wahrnehme, dass sie so geschildert werden, sehr intensiv sind und sehr, sehr beeinträchtigend sind und das in Wahrheit aber halt ein bisschen bei irgendeiner Bewegung halt spürbar ist, dann werde ich als Therapeut einen viel stärkeren Effekt für die nächste Therapie erwarten, als der Patient oder die Patientin dann vielleicht schildert. Und deshalb ist die Eichung dieser Messinstrumente vielleicht das, was wir ein bisschen mehr fokussieren sollten am Anfang bei der Planung oder vor der Planung noch, um da dann auch adäquat gewissen Zielen mit gewissen Schritten entgegenzukommen.
Ich finde, ganz wichtig ist auch, die Ziele so in messbar natürlich sein, also smart formuliert werden. Und ich muss das natürlich auch vorher untersucht haben, quasi, damit ich das Ziel dementsprechend, also ob das überhaupt das Problem eben ist, weil wenn ich nur untersucht habe, die Beweglichkeit und mir sonst nichts angeschaut habe und als Ziel lege ich dann fest, der Schmerz soll von einer 5 von 10 auf eine 1 von 10 zurückgehen, dann passt das nicht zusammen. Also ich muss mir die Ziele, die sollen smart sein, die sollen messbar sein, ich muss auch wirklich immer gut überlegen und schon vorab auch diese Retest-Parameter mir festlegen. Das habe ich bei der Untersuchung gemessen. Das Ziel ist festgelegt worden, dementsprechend ich behandle. Und dann kann ich auch wieder mit dieser Untersuchung vom ersten Mal nachher auch wieder messen, hat sich jetzt etwas verändert oder hat sich eben nichts verändert und muss ich halt wieder in den Kreisverkehr einfahren und wieder eine andere Ausfahrt einfach nehmen.
Um jetzt so auf mein kleines Hobby der veränderten Schmerzwahrnehmung einzugehen, das ist genau auch dort bei Patienten, die sich schwer tun, Symptome auch zu schildern oder die vielleicht schon lang persistierende Beschwerdebilder haben, ein Thema, wo wir möglichst auch dokumentiert, und ich bin ein Verfechter von schlüssiger und zeitnaher Dokumentation, die auch gesetzlich relevant ist, die deshalb auch wichtig ist, um dann auch selber als Therapeut oder Therapeutin nachschauen zu können, weil wenn ein Betroffener sich dann bei der zweiten Therapieeinheit hinsetzt und sagt, das ist alles gleich geblieben, oder bei der dritten, vierten dieser Satz kommt, und man hat aber seine Aufzeichnungen und kann dann nochmal diese objektivierten Messparameter, so wie man es auch bezeichnen können, herziehen oder heranziehen, um da auch zu zeigen, dass sich da was verändert hat oder aufzuzeigen, wo sich vielleicht auch in der Aktivität etwas verändert hat oder in partizipatorischen Funktionen was verändert hat, dann ist das essentiell und trägt dann die Therapie weiter, weil wenn ich da nicht eine adäquate Dokumentation davor habe, dann wird das eng.
Genau, und genau das ist es, wo wir die Studierenden oder warum wir wirklich dieses Einzelcoaching machen und uns wirklich nach dem Praktika die PT-Prozesse dann anschauen, kommentieren und dann eben im 1-zu-1-Gespräch mit den Studierenden besprechen. Weil genau das ist es. Ich lese den PT-Prozess und ich kenne den Patienten ja überhaupt nicht. Also ich habe wirklich nur die Dokumentation in den Händen. Und ich sage dann immer, anhand von meinem Lesegespräch, anhand von dem Bodychart muss ich ein Bild von dem Patienten im Kopf haben. Und wenn 5 Patienten mit der gleichen Diagnose vor mir stehen, dann muss ich anhand von ihrer Dokumentation erkennen können, das muss die Frau M oder das muss die Frau O sein. Ja? Und genau das passiert dann oft, dass die Studierenden dann untersuchen und hinschreiben, Schmerz, also Beweglichkeit war eingeschränkt. Und dann sage ich immer, ja, warum war sie eingeschränkt? Was, wegen Schmerzen, ja, wie hoch war der Schmerz, dass das dann klar dokumentiert wird, weil genau daran erkenne ich dann eben den Verlauf. Okay, es hat sich was getan jetzt bei den Therapiemaßnahmen oder es hat sich eben nichts getan. Und genau das macht es objektivierbar auch für uns und für den Patienten, weil der Patient, der kommt nach dem 5. Mal auch und sagt, mir tut noch immer alles weh. Und dann kann ich aber sagen, ja eh, aber beim 1. Mal, da war es noch ein 7er-Schmerz oder da haben Sie nur 1 Stockwerk gehen können. Und jetzt können Sie schon 3 Stockwerke gehen und der Schmerz ist nur mehr 2 von 10. Ja? Also genau das macht es aus.
Und das, ich liebe ja Anekdoten und das ist so ein bisschen die Geschichte, die ich auch in meiner Berufslaufbahn erfahren durfte, wo ich zum Teil von Kollegen und Kolleginnen Patienten übernommen habe und dann die Dokumentation durchgelesen habe und mich orientieren wollte daran. Und dann waren da Maßnahmen gesetzt, die nicht erhoben waren. Also das, was behandelt wurde, war vorher nicht untersucht. Und das passiert leider nicht nur in der Lehre und am Anfang im Studium, sondern auch später, wo ich dann einfach mir denke, mit welcher Berechtigung hat da jemand hingegriffen? Das ist eigentlich schon ein ziemliche Gratwanderung, wenn da irgendetwas passiert. Es soll nichts passieren, aber wenn was passiert und wenn da was hinterfragt wird, dann wird das Eis sehr, sehr dünn.
Ja, genau. Das bestätigt mir jetzt wieder. Wir haben wirklich ein Manual geschrieben und haben wirklich, oder wir versuchen wirklich die Studierenden immer darauf aufmerksam zu machen, wenn ihr diese Maßnahme setzt, dann muss das vorher untersucht worden sein oder muss sich diese Hypothese bestätigt haben, weil du kannst nicht einfach Gleichgewicht trainieren, wenn du vorher nicht festgestellt hast, dass ein Gleichgewichtsproblem da ist. Ja, und genau das ist der rote Faden. Es muss einfach nur schlüssig sein. Es muss einfach nur, das habe ich am Anfang festgestellt, deswegen untersuche ich das, deswegen mache ich die Maßnahme und deswegen evaluiere ich das Ganze genau mit dieser Untersuchungstechnik wieder. Mehr ist es eigentlich nicht.
Der rote Faden, den finde ich sehr schön, weil der so dieses Clinical Reasoning durchzieht, das könnte man so sagen, diesen Prozess der klinischen Evaluation. Und der rote Faden, und das erinnert mich noch an etwas, was wir heute nicht erwähnt haben, nämlich vor der Planung, am Ende dieser ersten Problemidentifizierungsphase, was in dem Prozess als die Risikostratifizierung drinnen steht, das ist das Screening nach den Red Flags. Die Red Flags, die einfach also Abbruchkriterien darstellen in der Physiotherapie, wo wir Symptome erkennen, wo wir Prozesse im Körper erkennen, vielleicht Krankheiten im Hintergrund uns denken oder vermuten, die nicht physiotherapeutisch behandelt werden sollten oder dürfen, und dann nochmal diesen Weg zurück zum Zuweiser oder zur Zuweiserin, zum Arzt oder Ärztin machen müssen, von Patientenseite aus. Und das wollte ich nur ergänzen noch zu dem.
Ich glaube, abschließend würde jetzt viele Zuhörer noch interessieren, wie haltbar sind denn solche Pläne, weil die Therapie kann ja oft auch in eine andere Richtung gehen, Erfolge können sich schneller einstellen, es kann aber auch langsamer vonstatten gehen. Wie lange hält der Plan?
Im besten Fall hält das Grobkonstrukt des Plans bis zum Schluss der Serie. Die Serie ist so lange, wie der Therapeut und der Patient oder Patientin gemeinsam beschließen, dass auch dauern wird. Das heißt, wenn auf einer Verordnung 10 Einheiten stehen, dann heißt das jetzt nicht, das muss auf Biegen und Brechen auch 10 Einheiten lang dauern. Es kann aber sein, dass, wenn zum Beispiel Ziele erreicht sind, wir eine Evaluation machen sollten oder vielleicht neue Probleme dazukommen oder es sich zeigen. Und dann ist es nur wichtig, diesen Prozess nochmal von vorne zu starten und zu adaptieren und zu sagen, gut, wir schlagen jetzt eine andere Richtung ein oder greifen eine andere Hypothese vielleicht auf und verfolgen jene. Da kommt es dann ein bisschen darauf an, ob sich da jetzt die Zuweisung, der Zuweisungsgrund gravierend ändert oder nicht, weil je nachdem müssten wir dann noch einmal vorab eine Verordnung einholen.
Je nachdem auch, wie vielschichtig einfach das Problem von der betroffenen Person einfach ist, kann es sein, dass ich mit diesen sechs Therapieeinheiten fertig bin, der Therapieabschluss da ist oder eben eh, wie du auch gesagt hast, ja, vielleicht muss ich eben im Kreisverkehr noch einmal einbiegen, weil sich eine andere Hypothese aufgetan hat oder weil einfach das Problem weil der Weg doch länger dauert, bis ich zum Schluss komme. Und jetzt muss ich noch mal ein bisschen auch zurückgehen. Es gibt die Red Flags, es gibt auch noch die anderen Farben vom Flaggensystem eben. Auch das ist etwas, was man dementsprechend dann bestimmt auch noch einmal bedenken muss oder noch einmal fragen muss, ob vielleicht etwas anderes auch dahinter steckt, weil es zu keinem Therapieabschluss einfach kommt.
Jene, die in die beitragenden Faktoren, die ich schon erwähnt habe, hineinfließen und auch überwiegen könnten. Also der Erhalt eines Beschwerdebilds am Bewegungsapparat ist jetzt nicht unbedingt gekoppelt an ein Defizit, so wie vorher das Thema war. Bei diesem Defizitorientierten könnte man vielleicht noch hinzufügen, dass das ist ein bisschen historisch, glaube ich, auch entstanden daraus, dass die Rückvergütung von Krankenkassen, wie sie damals noch hießen, nur dann geschehen konnten, wenn ein Fehler gefunden wurde. Und dort hängen wir in diesem Muster schon noch ein bisschen drinnen. Und als Beispiel führe ich auch ganz gerne bei Patienten eine Untersuchung an, die ist groß angelegt gewesen. Ich weiß es nicht genau, aber ich müsste es lügen. Es waren, glaube ich, 1500 Teilnehmer, wo Rückenschmerzpatienten eingeteilt wurden in zwei Gruppen. Und einer Gruppe wurde von den MRT-Aufnahmen der Befund genau geschildert, was da alles an Defiziten ist. Und der zweiten Gruppe wurde der MRT-Befund einfach vorgelegt und gesagt, das sind ganz normale Veränderungen, die jeder von uns hat, weil das ist es ja auch schließlich und endlich auch eine degenerative Veränderung eines Gelenkes. Wie das Knie zum Beispiel ist eine ganz normale Veränderung, die alle von uns betreffen, weil wir halt auch alt werden und uns verändern, auch innen drinnen. Und bei dieser Studie war es dann so, dass bei der Gruppe, wo es genau geschildert wurde, erhebliche Verschlechterungen zum Teil stattgefunden haben und die Symptome sich deutlich verstärkt haben innerhalb von 6 Wochen. Und bei der Gruppe, wo halt gesagt wurde, es ist ein normaler Befund, war durch die Bank eine gravierende Verbesserung innerhalb von 6 Wochen, was ein normaler Prozess ist, der geschieht bei unspezifischen Rückenschmerzen und 90% sind unspezifische Rückenschmerzen. Und das zeigt mir so ein bisschen auf dieses Wording wieder, wo wir am Anfang gesagt haben, es kommt darauf an, wie wir Fragen stellen und warum wir Fragen stellen, aber vor allem auch wie. Und das defizitorientierte oder, ja.
Sind wir wieder bei Defiziten und Ressourcen eben.
Ressourcenorientierte,
genau. Genau, und bei der richtigen Kommunikation einfach, was Worte auch anrichten können. Und vielleicht dann aber auch, sind wir dann in der Rolle vom Management einfach, dass ich, wenn ich irgend Blue Flags, Black Flags, was auch immer feststelle, dass ich dann einfach an eine andere Profession weiterverweise. Ja, wo ich sage, okay, ein Psychologe, ein Diätologe, was auch immer, ist hier der richtige Ansprechpartner oder Partnerin dafür.
Ich glaube, mit diesen Worten werden wir die Podcast-Folge abschließen. Marlene, danke für den Besuch im Studio. Julian, ebenso Dankeschön.
Danke sehr.
Dankeschön auch, ja.
Wir sagen danke fürs Zuhören und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt uns weiter und abonniert uns. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Bleiben Sie in Bewegung. Wir tun es auch und kommen schon bald mit der nächsten Folge. Mehr Infos zu unseren Angeboten und Services sowie zu den Vorteilen Ihrer Mitgliedschaft bei uns finden Sie unter physioaustria.at.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.